Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Aus dem Lukasevangelium lese ich Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Liebe Brüder und Schwestern, heute am dritten Advent begegnet uns die Gestalt des Vorläufers Jesu Christi, Johannes der Täufer, dessen Botschaft ist: Bereitet den Weg des Herrn. Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir? In den Versen 1 und 2 unseres Kapitels taucht eine Fülle von Namen auf, unter anderem Kaiser Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, um nun das Auftreten des Johannes im 15. Jahr des Kaisers Tiberius und das Auftreten Jesu Christi unmittelbar danach mitten in die Geschichte dieser Welt hineinzustellen. Daher wissen wir ja auch so genau, dass Jesus um das Jahr 30 herum angefangen hat zu wirken. Ja, wir sind im Evangelium auf geschichtlichem Boden. Die christliche Botschaft ist nicht irgendeine zeitlose Wahrheit, wie sie auch ein Philosoph aufstellen könnte, sondern sie ist gebunden an ganz bestimmte geschichtliche Ereignisse. Gott ist Liebe. Das gilt nicht einfach so, weil es sich jemand erdacht hätte, oder weil wir das gerne so hätten, sondern dieser Satz ist gebunden daran, was sich ereignet hat und wie es sich ereignet hat. In der Person Jesu Christi in den Jahren etwa 30 bis 33 nach Christus und auch davor, obwohl ja davon nicht viel berichtet ist. Darum ist es nicht egal, was in der Bibel steht. Wie manche das letztlich gedacht und gemeint haben und noch meinen. Darum sind wir immer wieder zurückgewiesen an die alten Texte, und wenn wir sie schon 100-mal gehört hätten, und wir können sie nicht hinter uns lassen. Darum forschen wir in der Heiligen Schrift, in der Bibelstunde. Auch wenn gerade heute mancher denkt, das brauchen wir alles nicht. Wir finden Gott in uns, in der Tiefe unseres Wesens, oder wir finden ihn in unseren heutigen Erfahrungen. Nein, wir sind gebunden an das, was uns die Zeugen überliefert haben, und dann auf dieser Grundlage will Gott auch heute mit uns reden und auch heute mit uns Erfahrungen machen, oder wir mit ihm. Es ist nun beeindruckend, welche Menschenmassen offenbar die Predigt Johannes des Täufers angezogen hat. Obwohl es war eigentlich gar nichts viel Neues, was sie da zu hören bekamen, sondern die alte, bekannte Botschaft von der Umkehr zu Gott, allerdings jetzt verknüpft mit dem kommenden Heil Gottes, dem Heiland, den alle Menschen sehen werden. Aber wer genau hinsieht, erkennt in der Botschaft des Täufers auch ganz Besonderes. Denn es gab damals andere Propheten des Messias, des kommenden Christus, die die Söhne Abrahams als das erste Volk der Erde erklärten und daher zu den Waffen griffen, um dies nun auch durchzusetzen. Aber keiner dachte daran, seine Anhänger sittlich zu heben, sondern sie ließen sie so, wie sie waren. Und man glaubte damals, der Messias würde einzig und allein über die Heiden zu Gericht sitzen und sein Volk Israel unverschont lassen, nur um ihn herrlich und in Freuden Recht zu verschaffen. Johannes aber stellt sein Volk letztlich auf dieselbe Stufe mit den Heiden, auch wenn sie die Erwählung haben, und daher ist seine Umkehrpredigt etwas ungeheuer Anstößiges. Aber es ist nicht nur die Umkehr, die Johannes predigt, gleichzeitig darf er ein Gnadenangebot reichen, nämlich die Taufe zur Vergebung der Sünden. Zwar sind wir hier noch bei der Johannestaufe, aber die christliche Taufe ist nicht gänzlich davon zu unterscheiden, sondern sie knüpft daran an und lässt sich nur von daher erklären. Es heißt hier, eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Was also ist die Taufe? Die einen sagen, darin bekunde ich meine Umkehr zu Jesus Christus, die anderen, sie ist ein Angebot Gottes, ein Zuspruch Gottes zur Vergebung der Sünden. Hier aber ist sie beides. Die Begriffe sagen es deutlich. Eine Taufe der Buße, der Umkehr, zur Vergebung der Sünden. Man darf also nicht auseinanderreißen, was in der Bibel zusammengehört. Wie so oft, dass man nur die eine Seite sieht und die andere unterschlägt. Aber wer weiß nun, ob die Menschen, die da kommen, wirklich von einem inneren Anliegen erfasst sind oder ob sie sich einfach nur von einer Massenbewegung mitnehmen lassen. Was geht in uns selber alles vor, wenn wir zum Gottesdienst kommen? Was sind unsere Motive? Ich bin sicher, da gibt es nicht nur das eine, das Wort Gottes hören zu wollen und Gott zu begegnen, sondern auch noch eine Menge anderer, die ja sicher zum Teil auch gar nicht schlecht sind, zum Beispiel Gemeinschaft untereinander zu pflegen. Johannes jedenfalls lässt sich nicht blenden. Er könnte ja denken, wie gut, dass so viele Menschen da sind. Wer wollte ihnen denn ein berechtigtes Anliegen absprechen? Steht uns nicht zu. Wie gut, dass sie da sind und das ist in Ordnung. Gewiss, unser Dasein unter dem Wort Gottes bedeutet schon etwas. Es ist allemal besser, als von vornherein fern zu bleiben und sich der Verkündigung nicht auszusetzen, wie es heute weithin der Fall ist, gerade auch in den Kirchen. Sie haben tausende Mitglieder. Es kann vorkommen, dass nicht mal 10 davon sonntags im Gottesdienst sitzen. Habe ich zum Teil auch erlebt. Wer sich der Botschaft Gottes nicht aussetzt, den wird sie sicherlich nicht verändern. Aber man kann auch immer wieder unter dem Wort Gottes sitzen und es tut sich genauso wenig. Oder es passiert genau das Gegenteil dessen, was passieren soll. Nämlich es tritt Verhärtung und Verstockung ein. Und so empfängt Johannes die Ankommenden mit einem harten, ja geradezu schockierenden Wort. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Offensichtlich soll mit dem im Urtext gewählten Wort, steht nicht einfach Schlange, sondern ein anderes, das Gift der Schlange betont werden. Eine Giftschlangenbrut seid ihr. Ein tödliches Gift habt ihr in euch, das herausspritzt aus euren Gedanken, Worten und Taten und Verheerung anrichtet. Vergiftung und Tötung der Seelen. Es begegnet uns hier dasselbe Bild vom Menschen, wie es die ganze Bibel hat. Wenn es im Alten Testament heißt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Oder wenn Paulus im Römerbrief aus den Psalmen übernimmt, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Es ist keine Furcht Gottes bei ihnen. Muss man sich das sagen lassen? Noch dazu von einem Menschen, der ja wohl selber nicht besser ist? Wenn es hier nur das Wort eines Menschen wäre, dann könnte man dicht machen und denken, das lasse ich mir doch nicht bieten. Und noch dazu von dem. Als Wort eines Menschen wäre es außerdem sehr leicht dazu angetan, den Hochmut zu züchten und die Überheblichkeit des Sprechenden vorauszusetzen. Aber nun ist es Gottes Wort, unter dem der Sprechende selber auch steht, nicht als einer, der sich ausnimmt und über die anderen stellt, sondern der weiß, dass es auch ihm gesagt ist und dass er selber auch zu dieser Giftschlangenbrut gehört. Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Das sagt Johannes dem Volk Israel, das ja nun wirklich zurückblicken kann auf Abraham und das die Erwählung und die Berufung hat, dem der Segen Gottes versprochen ist. Und ist das nicht in der Regel unser aller Situation? Wir sind gewiss, wir sind unangefochten, wir sind sicher, dass es mit uns schon so recht ist, wir sind unerschüttert. Aber wenn wir uns so befinden, dann müssten eigentlich immer die Alarmglocken schrillen, denn unsere Sicherheit könnte eine falsche Sicherheit sein. Nicht die Sicherheit der begnadigten Sünder, die sich in all ihrer Ohnmacht und in ihrem Elend in die Arme Jesu Christi werfen, sondern die Sicherheit der Satten, Stolzen und Ungebeugten. Eine solche Sicherheit führt geradezu, wenn der Mensch nicht darauf aufwacht, bevor es zu spät ist, in das Zorngericht Gottes. Und deshalb sind die Worte des Johannes solche Alarmglocken, auch für uns, die uns vielleicht zuerst stören, aber die uns doch den allerbesten Dienst tun wollen. Sie wollen uns zum Zerbruch vor der Heiligkeit und Majestät Gottes führen, damit dann daraus der wahre Kindesstand, der Kindesstand unter den Augen des Vaters erwachse. Solche Kinder sind in Wahrheit begnadigte Kinder. Sie sind abhängig von Gott und bringen dann auch die rechtschaffene Frucht der Buße hervor, von der der Text spricht. Es wird in ihrem Wesen und in ihrem ganzen Tun deutlich, dass sie zu Gott, dem Vater, gehören, und sie machen ihm Ehre in ihren Taten und Worten und bitten Gott und Menschen um Vergebung, wo sie es nicht getan haben. Sie bringen zurecht, was Unrecht war, und stellen es aus der Finsternis ins Licht. Nein, Sünde ist nichts Harmloses. Wir sind nicht zum Sündigen berufen, weil wir ja die Gnade haben, sondern die Gnade will uns zu einem Leben in der Heiligkeit und der Heiligung führen. Es ist Advent. Alles Gesagte haben wir in Jesus Christus, dem Erwarteten und Gekommenen. Die Botschaft des Johannes diente dazu, dem Messias ein bereitetes Volk entgegenzuführen. Es geht nicht darum, den Herrn durch Demut, Zerbruch und Buße erst herbeizuholen, nicht Buße, damit er kommt, sondern Buße, weil er kommt. Weil er da ist und weil er kommt und kommen will, heute auch zu uns, geht es darum, wie er denn zu uns kommen kann. Darum sollten wir uns solch ein Wort von der Schlangenbrut einfach gefallen lassen und uns darunter stellen. Ja, Herr, in deinen Augen bin ich nichts, voller Gift und Unrat, und ich danke dir, dass du es gerade mit solch einem Sünder zu tun haben willst und dass du mir deine Gnade schenkst und gerade durch diese Gnade mein Tun und Wesen verwandelst, damit es zu deiner Ehre werde. Die Menschen damals waren von der Predigt des Johannes betroffen. Denn sie fragen nun tatsächlich, was sie konkret tun sollen, wo sie umkehren müssen. Offensichtlich können wir uns selber nicht erkennen, wer wir sind und wie wir sind. Wir sehen es einfach nicht. Wir sind blind. Aber man kann ja fragen. Man kann Gott fragen, denn er weiß, wie wir sind. Auch andere sehen uns oft klarer, als wir selber uns sehen. Und deshalb haben wir den so wichtigen und leider heute oft unterschlagenen Dienst in der Gemeinde, dass wir uns einander ermahnen müssen, es also uns sagen müssen, was wir sehen am anderen, in aller Liebe natürlich, und was der andere selber nicht fähig ist zu sehen. Wie oft steht das in den Briefen? Ermahnet euch untereinander. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Und wenn das auf der Strecke bleibt, geht's abwärts in den Gemeinden. Den einen, sagt Johannes, die genug haben, dass sie teilen sollen, ihre Kleidung, ihr Essen. Vielleicht wird er uns was anderes sagen, was wir teilen sollen, unsere Zeit, unser Geld. Den anderen, den Zöllnern, sagt er, nicht zu betrügen, den Nächsten, den Soldaten, ihre Gewalt nicht zu missbrauchen, vor allen Dingen zum Zweck der Gelderpressung. Denn das meinen vornehmlich die Ausdrücke im Griechischen, die hier stehen. Es klingt ja erst so, als sollten sie völlig ihren Beruf absagen und das nicht mehr ausüben. Aber es ist nicht gemeint. Also Gewaltanwendung im Rahmen des Staates, als wenn die nicht recht wäre. Es geht bei beiden, bei den Zöllnern und Soldaten, jedenfalls sagt es Johannes nicht darum, ihren Stand aufzugeben, sondern ihre Standessünden. Das ist wesentlich. Nicht die Stände an sich sind schlecht, sondern die besonderen Versuchungen zur Sünde, die der einzelne Stand hat. Die sollen sie aufgeben, die sollen sie lassen. Was würde Johannes dir, was würde er mir sagen? Die Weisungen aus der Schrift kennen wir ja zumeist. Aber ich möchte einmal heute auf etwas anderes den Finger legen. Wie steht es eigentlich um unseren Charakter? Hat er, neigt er zu einer besonderen Wesenssünde, die den allermeisten nach meinem Dafürhalten und Erkennen der letzten Jahre nicht bewusst ist. Sie kennen ihren eigenen Charakter und ihre besonders schädliche Neigung nicht. Die anderen kennen es wohl und sie merken es auch. Der eine ist eine sehr mitteilsame Natur. Das ist nicht schlecht. Aber es kann dahin kommen, dass ich immer nur von mir selber rede. Ob es an die Stelle hinpasst oder nicht. Oder ich erzähle das, was mir besonders wichtig ist, nicht nur zum zweiten, sondern bereits zum fünften, sechsten und siebten Male oder noch öfter immer dieselbe Leier, zum Verdruss der anderen, die nicht zu Wort kommen oder sie merken, dass man ihnen gar nicht zuhört und nur der nächste Moment abgewartet wird, wo ich wieder das Wort ergreifen kann. Harmlos? Nein, nicht harmlos. Lieblos ist das. Und die Sünde gegen die Liebe wiegt schwer. Es wird ein unbarmherziges Gericht ergehen über den, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Er bitte dir von Gott ein reumütiges Herz, wenn du es nicht hast, und kehr um. Der Nächste ist vielleicht der geborene Führer. Und wir brauchen ja auch solche Persönlichkeiten, die vorangehen. Aber die Gefährdung solcher Menschen, es muss immer alles nach ihrem Willen gehen. Er kann es nicht ertragen, zurückzustehen oder sich unterzuordnen. Wenn er nicht zum Zuge kommt mit dem, was er denkt und will, dann reagiert er patzig, auch dann, wenn er Unrecht hat. Sicher kann uns das allen passieren, aber bei dem einen ist es besonders ausgeprägt, weil es zu seiner ganzen Natur gehört, weil es sein Charakter ist. Und er hat seinen Charakter nicht unter die Erlösungskraft Jesu Christi gestellt, sondern hat ihn nach seiner Bekehrung beibehalten und daran festgehalten. So könnte man lange fortfahren, jetzt nur zwei Beispiele genannt, mit je unseren besonderen Eigenarten und sie stören das Miteinander oft empfindlich bis schmerzlich. Und noch einmal, das Tragische ist, wir selber sind blind für uns selbst. Darum frage einmal Gott, was du denn tun sollst. Frage ihn, ob er dich nicht mal dir selber zeigt, wie du bist und wo du anders werden musst, dass du umgestaltet wirst in das Wesen Jesu Christi. Begnügen wir uns nicht mit einer Frömmigkeit, die zwar der Bibel zustimmt, aber die nicht bis an die Wurzeln unserer Existenz geht. Denn es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Die anderen werden es zuerst merken, wenn du vor Gott gestanden hast und bereit geworden bist, dich seinem Urteil und seiner Forderung nach Umkehr zu unterwerfen. Es müsste einmal jemand sagen, ich kenne ihn, ich kenne sie nicht wieder. Vor Jahren ein kalter, um sich kreisender Egozentriker und jetzt die Liebe in Person. Ich kann nicht fassen, wie das geschehen konnte. Es kann geschehen und es kann noch vieles anderes geschehen, es sei denn, wir hätten keinen Erlöser. Aber wir haben ihn und er kann und will uns umgestalten in sein Bild zum Preise seines gnädigen und herrlichen Namens. Denn das war Johannes Stimme, das war Johannes Lehr. Gott strafet den mit Grimme, der ihm nicht gibt Gehör. O Herr Gott, mach auch mich zu deines Kindes Krippe, so sollen meine Lippen mit Ruhm erheben dich. Amen.